Schwimm mit mir hinaus aufs Meer. Halt mich fest, ich kann nicht mehr. Tanz mit mir den Untergang. Im Tsunami am Wannsee. Und wir mit dem Mang.
Die Kulturfritzen. Der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo, herzlich willkommen bei meinem Berlin-Kultur-Podcast. Ich bin Marc Lepuna und jeden Sonntag gibt es hier eine neue Kulturfritzen-Episode. Manchmal mit Gästen, manchmal ohne Gäste. Heute ist mal wieder ein Gast dabei, da freue ich mich sehr drauf. Es ist der Musiker Tom Baumann von der Berliner Band Kurau. Hallo Tom, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Kurau, was heißt das?
Das heißt gar nichts. Das ist eigentlich ein sizilianischer Familienname. Und da sind wir drauf gekommen, oder ich bin halt sehr oft in Sizilien gewesen, als Kind, Jugendlicher, bis heute eigentlich. Und einer meiner besten Freunde heißt so mit Nachnamen. Und ich fand, das klang einfach super. Und da wir so ein bisschen Multikulti ja auch drauf sind und viele Sprachen einfließen lassen in unsere Musik und Texte und Stile, Curaçao hört sich cool an. Natürlich sagt ihr ja wie Curaçao und die Insel oder dieser Drink, da gab's mal Curaçao, Blue Curaçao in den 80ern. Da werden nur wir uns dran erinnern, nicht die Jungen. Ja, da kam, ich dachte, klang gut, das nehmen wir. Der Witz dabei ist, dass in Spanien, was ich nicht wusste, die Leute sagen, wie, Curaçao, seid ihr Spanier? Ich sage, wieso, heißt das was auf Spanisch? Ja, Curaçao heißt so Benecho, mit viel Schweiß und Engagement und Liebe so gearbeitet und zack. Und genau ist ja so unsere Musik und die Texte. Mhm. Also es passt, aber ich wusste das natürlich nicht, weil Spanisch war ich ja nicht so firm.
Jetzt hast du ja quasi schon kurz angedeutet, in welche Richtung die Musik geht, aber wenn du mal stilistisch beschreiben sollst, was für Musik du machst oder was für Musik ihr macht, wie viel seid ihr überhaupt?
Ah, tja, das sind zwar viele Fragen wieder, das ist auf jeden Fall Halligalli-Musik, das heißt Tabula Rasa, Chaka Chaka, das ist so der Musikstil, aber wenn man es ernsthaft beantworten wollte, dann ist das so eine Mischung aus Ska, Pop, Reggae, ein bisschen New Folk, also ist eigentlich viel drin, wir haben ja auch manchmal so kleine Tango-Versätze. Hauptsächlich natürlich jetzt in den letzten Jahren, dass unsere Orientierung hin, also auf Texte auf Deutsch, also wirklich primär so 70-80%. Und aber wir haben immer wieder so kleine Versatzteile, Italienisch mit drin oder Französisch mal ein Song oder in einem und demselben Song einfach mal einen Satz auf Französisch, wenn mir kein deutscher Reim einfällt. Und dann mischen wir einfach ganz frech. Hauptsache es macht Spaß. Aber ist so Ska, Pop, Reggae, so sind so die Hauptstoßrichtungen.
Und jetzt kenne ich euch in der Dreierformation, ich glaube zu fünf, zu sechs, ist das Konzept, dass man flexibel auftreten kann?
Auf jeden Fall, dann ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn du bei kleinen Veranstaltungen angefragt wirst und so, ja, aber oh, die ganze Band und hier mit Bläser, tralala, das geht ja gar nicht und Schlagzeug aufbauen, abbauen, da sind wir flexibel, also ich kann alleine ein paar Lieder spielen mit der Gitarre, wie jeder Singer-Songwriter. Oder dann kann der Saxophonist dazukommen oder auch nicht. Oder die Background-Sängerin singt Pick. Also völlig variabel und so sollte es eigentlich auch sein. Natürlich ist die Hauptidee, dass man wir sind eine Band. Und am liebsten spielen wir natürlich in der kompletten Formation. Und wenn es richtig fett wird, wenn wir eine Bühne haben und so, dann natürlich mit einem Bläsersatz. Und also es ist wie gesagt von 1 bis 11 sozusagen flexibel. Und natürlich, wie wir alle wissen, hängt das ja auch oft von den Gagen ab. Du kannst halt von 100 € Gage nicht mal mich selbst bezahlen, aber und wenn wir halt viel Gage kriegen, kann man eben auch 10 Leute bezahlen.
Ja.
Sag mal, 6, 7 ist so die normale, ne?
Ja. Jetzt wärst du ja nicht hier in diesem Podcast, wenn es nicht auch um Berlin gehen würde. Und ich habe dich ja auch eingeladen, nicht nur, weil du ein Berliner Musiker bist, aber bist du auch in Berlin geboren
eigentlich? Ja.
Bist du in Woden?
In Berlin, ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin geboren, sagte meine Mutter mir jedenfalls, sie sagte immer spaßig, im Universitätskrankenhaus in Charlottenburg.
Das heißt, du bist ein West-Berliner?
Das kann man so nicht sagen. Ich bin in West-Berlin geboren.
Und dann aufgewachsen?
Und dann aufgewachsen in West-Berlin.
Ah.
Und dann auch in West-Berlin geblieben. Aber ich sehe mich trotzdem nie als West-Berliner, sondern als Berliner. Und wenn überhaupt als, wie sagt so schön der Italiener, als Citoyen du Monde, also als Weltbürger. Und deswegen, klar ist ein Thema, ich weiß ja, warum wir immer Ost-West und so, aber auch so 30 Jahre danach natürlich, wir merken es, also die Berliner, die merken es sowieso, wo jemand her ist, auch wenn es 30 Jahre her ist. Und es ist immer witzig, aber mir ist es oft passiert, und das liebe ich eigentlich, wenn Leute sozusagen im Kiez, ich bin ja auch hier viel unterwegs, in Prenzlberg und hab da meine Stammkneipe zum Beispiel und da sind sehr, sehr viele Berliner und sehr, sehr viele Ostberliner vor allem, glaube ich. Und die haben mich jahrelang als Ostberliner wahrgenommen. Und das fand ich besonders schön, weil ich ja ein Westberliner theoretisch bin und so weiter. Aber für dich ist ja eh nur Theorie. Und irgendwann haben sie dann durch Zufall rausbekommen, keine Ahnung wieso, ja. Wie, du bist ein Wessi und so. Ich sage, ändert das jetzt was? Nee, nee, überhaupt nicht und so. Aber ist ja interessant, ja, genau, finde ich auch. Und so eine Situation, so eine Momente liebe ich einfach, weil mir ja eigentlich auf Keks geht immer diese Kategorien, ne, und so weiter. Aber, und warum sage ich immer so, naja, wenn man sagt, bist du Ossi oder Wessi, dann sage ich immer, naja, eigentlich eine Mischung. Meine Mutter ist aus Dresden. Mhm. Und die ist dann irgendwie geflüchtet, also der Opa, aber die Mutter 14, 60, kurz vor Mauerbau und kam dann nach Berlin. Und da hat sie meinen Vater kennengelernt, der ursprünglich in Oranienburg geboren ist. Also eigentlich bin ich Ossi. Wenn du sagst, Oranienburg, Dresden, da ist nichts mit West-Berlin, aber die haben in West-Berlin gelebt und irgendwie auch dann Liebe gemacht oder so. Wahrscheinlich, aber nee, es war in Frankreich, daher dieser französische Touch. Aber es führt jetzt zu sehr ins Detail. Jedenfalls bin ich eigentlich ein Ossi, der in West-Berlin geboren ist und immer in West-Berlin gelebt hat.
Ja, ich frage es natürlich deshalb, weil du ja doch eine Zeit lang einfach in diesem geteilten Berlin gelebt hast und mich schon immer interessiert, wenn man Leute kennenlernt, die dort gewohnt haben, ob das in irgendeiner Art und Weise schon auch ja, die Weltsicht geprägt hat. Jetzt hast du gesagt, also das finde ich auch nochmal interessant, wenn deine Eltern eine Fluchterfahrung hinter sich haben oder eine Ausreiseerfahrung, dann, ja, dann schleppen die ja doch durchaus auch was mit. Und das interessiert mich einfach nur, ob das einen in irgendeiner Art und Weise auch prägt. Klar. Oder vielleicht dann als Kind auch Sehnsüchte geweckt hat, weil die Mutter viel von früher erzählt hat, aus in dem Fall Dresden dann oder eben aus der Vater aus Oranienburg. Das, deshalb so.
Genau. Ja, nee, finde ich auch total interessant. Also diese Fluchtgeschichte ist natürlich super interessant. Mein Opa ist relativ dann, also was heißt, der ist alt geworden, ja, der ist fast 90 geworden. Aber ich war natürlich da klein, so 13 oder so. Und dadurch habe ich dann leider dann nicht so viel mit ihm drüber sprechen können, weil man ja erst so später dann so ein bisschen Reife oder Interesse dann in dieser Hinsicht entwickelt. Das wäre natürlich super interessant gewesen. Bei der Oma, die hat länger gelebt, da war das so ein bisschen, naja, ein bisschen vereinfacht irgendwie so die Darstellung. Und da ging es nicht so in die Tiefe, muss man sagen, so lieb die war und toll die war, ja. Aber da konntest du nicht so viel Details so raushören. Ja, es war halt so, weißt du, ja, so kam der Russe und so war es halt, ne. Und das war dann die Geschichte. Ich sag, okay, da müsst ihr auch nochmal nachhaken. Aber so von wegen, dass meine Mutter dann Russisch hatte in der Schule und mit 14, ohne dass sie es wusste, sind sie dann nach Berlin gefahren, kleiner Ausflug nach Berlin, sagte der Opa, ne? Und mein Onkel, meine Mutter sind halt dann als Kinder mit ihrem Kuscheltier darüber und nächsten Tag war Englisch in der Schule, ne? Und war schon eine interessante, ist schon eine interessante Story so. Mhm. Und dann war sie halt im Westen. Und dann sind die später nach Frankfurt gegangen und so. Aber wie gesagt, mein Vater ist eigentlich Berliner, der ist auch nur geboren in Oranienburg, aber war immer in Berlin und überall in Berlin dann wohnhaft in verschiedenen Ecken der Stadt, ja. Und das ist auch so ein echter Berliner, 100%.
Was macht denn für dich einen echten Berliner aus?
Ich würde sagen, ich sag mal gerne, die Berliner Schnauze wird ja gerne herangezogen und so weiter. Ich habe das ja sogar in unserer Beschreibung so, wir machen Berliner Schnauze mit kosmopolitischem Herz, weil ich finde, das trifft es auch ganz gut. Ich denke, irgendwo ist der Berliner vielleicht nicht typisch, kann man sagen, dass jeder Berliner kosmopolit ist oder so. Aber irgendwo zwangsläufig, weil wir ja so eine gemischte oder diversitäre und kosmopolitische Stadt sind einfach. Und das, denke ich, kriegt jeder Berliner, ob er will oder nicht, mit und hat es drin, weil die Stadt bunt ist. Und in jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht der Diversity und der Kultur, der ethnischen Gruppen. Und das fasziniert mich an jeder Metropole eigentlich, wo das so ist. Ob jetzt London, Paris, New York, schlag mich dort. Und das liebe ich besonders an Berlin. Und den Berliner macht, glaube ich, auch so, naja, ein bisschen ruppig bestimmt manchmal und so, aber mit einem guten Herz. Und wenn man weiß, wie es gemeint ist, dann ist es eigentlich schon lustig und eine bestimmte Art von Humor, die liebe ich. Also das finde ich so, das gehört so ein bisschen so zu dem Berlin dazu, was mein Bild so.
Das bekommt man ja auch ganz gut in deiner Musik mit. Bist du der Einzige, der die Texte schreibt? Also ja. Also du hast ja eben viele Berlin-Themen, zum Teil im Titel, aber zum Teil sonst hat man schon das Gefühl, da steckt eigentlich so in fast jedem Lied auch Berlin drin. Was hat dich denn grundsätzlich erstmal dazu zur Musik gebracht? Und wie findest du deine Themen für die Lieder?
Zur Musik bin ich einfach eigentlich als Kind, hatte ich mal als Fünfjähriger ein Jahr Klavierunterricht. Leider war der Klavierlehrer nicht so toll, also nicht so für Kinder so gedacht, war nicht so der Pädagoge und dadurch habe ich leider nach einem Jahr aufgehört, als Fünfjähriger bis sechs Jahre, weil die Mutter spielt Klavier und sagt, na, hier steht ja ein Klavier, mach doch mal und hast du da Lust drauf? Ich sage, ja klar, Ich habe zu allem Lust erstmal prinzipiell, probier mal aus. Und hat nicht so geklappt und dann habe ich aufgehört. Ich durfte Gott sei Dank selber wählen, welchem Hobby ich nachgehen durfte. Und das ist natürlich schade, bei den Auftritten heute sieht man, dass ich damit 6 abgebrochen habe. Ja, denn am Klavier ist nicht so sehr Wahnsinn, was ich da mache. Aber zum Schreiben und Klimpern reicht's ja. Und ja, und dann ging es so seinen Lauf, dann war ich zwischendurch mal Turniertänzer. Ach. 10-Jähriger, 11-Jähriger, 12-Jähriger, weil auch wieder die Mutter so, oh, probier doch mal Turniertanz, hast nicht Bock. Ich habe natürlich auch Fußball gespielt, aber ich dachte, mach doch mal tanzen. Ja, da warte ich immer noch auf die Let's Dance-Einladung. Ja, die kommt sicherlich früher oder später. Da hätte ich richtig Bock drauf.
Frage ist, ob du auf der Profi-Seite bist oder auf der Promi-Seite. Ja,
egal, ja, genau, ist mir eigentlich egal. Ja, Hauptsache im Fernsehen, Hauptsache berühmt.
Verstehe.
Nee, Spaß beiseite. Und dann, ja, als 13-Jähriger hatte ich keinen Bock mehr, weil Turniertanzen war so auf Leistung aus. Mhm. Ausgerichtet, hatte eine gute Partnerin, aber die Eltern waren so ein bisschen so, wow, leistungsorientiert, bom, bom, noch mehr Training als 3-mal die Woche Training. Ich sag, nee, nicht mit mir. Mich macht das auch Spaß, wie alles. Und war trotzdem, hatte wahrscheinlich, heute würde man wahrscheinlich ADHS diagnostizieren. Ich war einfach so ein kleiner Zappelphilipp. Oder bin's noch, also ich bin ja noch nicht raus aus der Pubertät. Und ja, und dann Schlagzeug. Dann kam Schlagzeug. Und dann stand eines, schönste Geschenk meiner Kindheit, eines Weihnachten stand dann in so einem Keller. So ein uraltes Schlagzeug hat mein Vater irgendwo gekauft und das war natürlich Wahnsinn, da stand so ein abgefucktes Schlagzeug zwar, aber das war natürlich das größte Ding aller Zeiten für mich und dann habe ich Schlagzeugunterricht genommen und dann wurde ich Schlagzeuger so im Pop-Bereich und habe dann so ein bisschen Schlagzeugunterricht gemacht und auch dann in Bands gespielt, immer als Schlagzeuger, hatte eine experimentelle Rockband und da ging ja so die 90er vielleicht so, ja, kann man sagen und diese experimentelle Rockband, so Richtung Yes, Saga, Queen, bumm, wollte auch kein Schwein hören, so richtig in Berlin. Also Auftritt zu kriegen war nicht so, da standen dann 10 Verrückte vor uns. Und naja, und irgendwann habe ich angefangen, dann am Strand, Gitarre, Italien, so bam. Und dann habe ich die Akkorde gelernt, die 3, die ich brauche für unsere Popsongs. Und dann habe ich angefangen, Songs zu schreiben. Das war also schon ein bisschen später dann. War jetzt nicht als 15 oder nicht mal als 20 eher, sondern wirklich erst late 20er vielleicht oder so, weiß ich gar nicht. Ja.
Mhm. Und was sind die Themen?
Tja, wie du sagtest, also Berlin ist immer irgendwie mit drin. Ja, wie findet man die Themen? Also eine so eine typische Situation ist eigentlich, also man setzt sich nie hin oder ich nie. Und ich glaube, die meisten Singer-Songwriter setzen sich nicht hin, wenn sie nicht jetzt professionell am Tag 10 Songs schreiben müssen. Gibt's ja auch. Aber die so normal kreativ arbeiten, ich glaube, bei mir ist es so, du fährst einfach mit dem Fahrrad durch die Stadt. Kann ich dir 1000 Beispiele geben, ja? Zum Beispiel unser Smash It Berlin Tango. Ist entstanden, ich musste jeden Morgen durch den Friedrichshain, durch den Volkspark fahren, als ich damals am Park wohnte. Und ja, bin ich einfach immer wieder, ich meine, ich liebe da die Partys und ich liebe, dass die Leute mit dem Bier auf dem Rasen sitzen, aber mich kotzt an, wenn die ihre Flaschen zertrümmern und die Scherben da morgens liegen und ich morgens um 7 mit dem Rad durch die Scherben fahre. Mhm. Scherben im Park. Finde ich total daneben. Ja? Also das ist ja nicht, dass diese also hirnlose Leute einfach dann ihre, weil sie den Alkohol nicht vertragen, ihre Flaschen einfach zertrümmern und denken, der nächste Idiot, und das sind dann die Leute, die aufräumen müssen, macht's ja schon sauber. Sowas nervt mich denn, und da ist man, glaube ich, nicht Spießer, wenn einen sowas nervt, denn ich habe einfach einen Platten und muss dann halt morgens das Rad wieder hinstellen und muss irgendwie zur Arbeit joggen, oder, also, das macht ja keinen Spaß. Und das ist einfach so ist nur so ein Ausschnitt, oder du fährst in der Tram, oder hast einen Sonnenuntergang, oder kommst nach einer Party nach Hause morgens um 3 und isst einen Döner mit alles, an dem du ja 3 Tage dann arbeitest, verdauungsmäßig. Ja. Und das sind so Sachen, naja, die verhaften denn, und die kommen, die finden sich dann irgendwie in so einem Song wieder. Also ich weiß ja nicht, ich habe hier so einen Song, Ici in Mitte, der ist ja auf Französisch. Hier in Mitte, hat mit Mitte eigentlich gar nichts zu tun. Aber ist auch so entstanden, ja, du kommst irgendwie, bist unterwegs und bist ein bisschen länger und kommst morgens fast beim Sonnenaufgang vielleicht irgendwie nach Hause mal, ja, und dann, und diese Atmosphäre, die, dann kommt dir ein Satz oder 2 oder ist ein Gefühl und auf einmal schreibst du halt, du hast Wörter und schreibst 3, 4 Sätze auf, dann kommen noch 3, 4 Sätze dazu, dann arbeitest du dran und irgendwann, klar, arbeitest du natürlich an dem Gedicht oder an dem Text, der dann der Songtext wird und arbeitest den aus, aber die Inspiration und der Anschub oder der Impuls, der kommt aus nichts und das ist wunderbar.
Ja. Dann nehmen wir doch mal ein Beispiel. Du hast ein Lied, das ist, glaube ich, jetzt eure aktuelle Single, Tsunami am Wannsee.
Ja.
So, genau. Sehr, sehr schräges, sehr schiefes Bild. Ja. Wie kam es denn dazu?
Ja, Tsunami, da ist auch ein bisschen der Aufhänger. Wie kam es eigentlich dazu? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich weiß nur, ich habe das Lied vor dieser Pandemie hier geschrieben und habe dann während dieser Corona-Zeit festgestellt, ja, der passt ja irgendwie wieder. Es ist, glaube ich, vielen so gegangen. Die haben Songs geschrieben und dann im Nachhinein passt der Song sogar zu dieser ganzen Zeit. Da ist immer einfach, sieht's halt so ein bisschen, naja, es geht immer wieder auf und ab im Leben, es läuft nicht immer alles super, man hat auch mal Löcher oder Hängephasen oder so, so geht's ja den meisten, Up and Downs und ja, und man muss halt irgendwie, und manchmal ist das Leben wie ein Tsunami, könnte man jetzt sagen, also kommt so viel auf einmal, auch negative Dinge oder auch positive Dinge, so boah, so eine Welle auf dich, so, was machst du eigentlich jetzt, tralala, und ja, und es geht eigentlich darum, irgendwie musst du dich über Wasser halten. Und ist das Leben vielleicht wie so eine große Welle manchmal. Hauptsache, du kannst irgendwie oben weiter mitschwimmen, lässt dich nicht unterkriegen, also jetzt auf Probleme persönlicher Art bezogen, dass Leute dann irgendwie sehen, naja, komm, eigentlich braucht es nicht viel dazu, so ein kleines bisschen Glück sich zu schaffen. Und sinnbildlich dafür steht vielleicht dann so eine rosa Luftmatratze, ja, die wir dann immer durch Zufall jetzt da mit uns rumschleppen, als Sinnbild für ja, die Positive Vibes oder die positive Energie, mit der man immer eigentlich besser fährt, aber die ja nicht jeder einfach so hinkriegt aus bestimmten Lebenslagen und die man nicht immer voraussetzen kann.
Jetzt erlebe ich dich ja so grundsätzlich als relativ positiven, so einen optimistischen Menschen auch. Das ist ja auch nicht jedem gegeben. Das bedeutet ja aber nicht, dass alle Themen, die du anpackst, jetzt auf einer oberflächlichen Ebene bleiben oder sagen wir mal so ein Alltagsproblem behandeln wie Scherben im Park, sondern du hast ja auch durchaus Songs mit sehr ernsten Themen. Welche Themen berühren dich da oder bewegen dich da auch? Und vor allem, was ist dann der Grund, sich mit so einem Thema auch künstlerisch auseinanderzusetzen?
Auch da sind ja einfach Themen, die dich generell beschäftigen, die dann sich natürlich in den Songs wiederfinden. Also ein ganz großes Thema ist für mich einfach auch zum Beispiel so Phänomene der Stadt, weil ihr sagt, es ist Berlin, wie jeder Großstadt. Naja, soziale Probleme, also Obdachlosigkeit. Natürlich ein Riesenthema. Und genau da, wie entsteht da ein Song? Du siehst halt jeden Tag Obdachlose auf der Straße sitzen und denkst, Mann, wie geht das eigentlich? Wie machen die das eigentlich? Vor allem im Winter. Ja? Und beschäftigt mich total. Es geht mir sehr nah. Und ich halte auch immer wieder mal an und rede dann mit den Leuten, wo im Nachhinein man sagen kann, dass das so das größte Geschenk, in Anführungsstrichen, also ich sehe das nicht als Geschenk, ich sehe das als ganz normal. Man spricht mal Leute an und fragt sie, was ist denn eigentlich los? Oder und dann merkst du kannst dann von einer halben Stunde bis im Prinzip 8 Stunden dich da hinsetzen und zuhören und das Buch dieses Lebens lesen, ja. Und ja, dann entsteht so ein Song und bei dem Song, der heißt Ratten dieser Stadt, da war das so, dass der Song, der kam einfach so und dann dachte ich, Mensch, da müssen wir irgendwie ein Video zu machen, aber ich kann ja jetzt nicht einfach durch die Stadt laufen und für das Musikvideo Obdachlose filmen, das macht man ja nicht. Und da muss ja irgendwie die Leute mal fragen, aber vielleicht hat jemand sogar Lust dazu und wie kommen wir da irgendwie ran, wie kommen wir da zusammen? Und dann bin ich zur Suppenküche hier in Pankow, weil ich auch mal da vorbeifahre. Und da hatte ich den Leiter, Bernd Backhaus, dieser Suppenküche, gefragt, ja, ich habe hier die Idee und wie sieht's denn aus? Er sagte, du, gibst nur eine Möglichkeit, du musst kommen, du musst mit den Leuten sprechen und dann siehst du, was sie sagen. Lern sie kennen, wenn du mit denen ins Gespräch kommst, dann entsteht vielleicht eine Vertrauensbasis und dann fragt ihr doch dann mal, ob die dazu. Und es war leichter als gedacht, also ich bin ins Gespräch gekommen, war eine interessante Erfahrung natürlich, wie gesagt, viele Geschichten. Und dann hast du mit 5, 6 Leuten mehr dann gesprochen und dann habe ich gesagt, ja, ich habe hier so einen Song und das war also ein hochemotionaler Moment, wenn ich das jetzt erzähle, muss ich fast schon wieder heulen, ja, weil dann habe ich denen den Song vorgespielt und dann habe ich gesagt, das ist ja Wahnsinn, das ist ja ein Song über uns, das ist ja verrückt. Ich sage, ja, und könnt ihr euch vorstellen, in dem Video dabei zu sein, ja, natürlich, das ist ja Wahnsinn, also schreibt ja nicht jeden Tag einen Song über uns oder wir kriegen es nicht mit, weil man es ihnen vielleicht nicht sagt. Und eine zweite Aktion, unabhängig von der Suppenküche, war, da saßen unterm U-Bahnhof Schönhauser Allee, saßen ganz lange, monatelang, 3 Typen, die hatten sich eingerichtet, Matratzen und bam, bam, und also die hatten fast so einen Campingplatz eingerichtet, ja, irgendwie 3 Jungs aus Rumänien, Bulgarien, ich weiß es nicht mehr genau, und bei denen bin ich offenbar hin und habe gesagt, wie sieht's denn aus und was macht ihr hier und wie läuft's und auf Englisch und hier und da, und da habe ich gesagt, wisst ihr was, morgen komme ich mal vorbei, einfach darum geht's, einfach sich die Zeit mal nehmen, ja. Ich weiß, und für einen selbst ist so eine Bereicherung, habe ich als so eine Bereicherung erfahren. Ich bin dann mit der Gitarre einfach hin, habe mein Faust und mein Kumpel, der immer unsere Videos macht, der war auch dabei, weil wir uns sowieso an dem Tag ist, komm doch mal mit, vielleicht kann man mit dem was drehen, aber jetzt nicht falsch verstehen, ich wollte hin und die zur Schau stellen, sondern ich sage, aber es ist doch toll, wenn wir das festhalten, weil wir dann für Thema sensibilisieren können, weil wir das dann wieder zeigen können. Das ist ja die Rolle vielleicht des Künstlers. Du kannst es ja nicht ändern, du kannst dir natürlich einen Kaffee ausgeben und da wieder einen Kaffee ausgeben, aber ändert ja die Situation nicht. Der Song ändert auch nicht die Situation, aber dass Leute darüber mal nachdenken oder in einem Song sich einen Song anhören und denen ist dann, das ist meine Hoffnung, dass es ihnen genauso nahe geht wie mir selber, der den Song dann singt oder geschrieben hat. Und da hatte ich die Klampfe, die Gitarre dabei und habe gesagt, habt ihr Bock, ich spüre euch mal jetzt den Song hier vor und das war Wahnsinn. Gibt es auch ein kleines Videosnippet, glaube ich. Ich glaube, wir haben es sogar auf YouTube. Der heißt irgendwie Tom Under the Bridge oder so. Könnt ihr mal gucken. Und da bin ich mit den drei Obdachlosen und die singen dann kurz einen Ausschnitt. Und also es war ein Hammer-Moment für mich. Und ich hoffe auch für die. Und da ist so das eine, also Obdachlosigkeit, Gentrification, Gentrifizierung, ist so ein Thema, das sehen wir jeden Tag sichtbar und beschäftigt mich. Also wir könnten jetzt stundenlang über deutsche Wohnen und tralala und oder Hausräumung sprechen. Also sind einfach Themen, die diskutiert werden müssen und wo es, glaube ich, bessere Lösungen gibt als die, die wir so jeden Tag sehen.
Gehen wir doch nochmal so ein paar Lieder durch. Es gibt das Lied Penner im Adlon.
Ja, genau.
Ne, auch wieder so ein, ja, das finde ich, ist auch wieder so ein Gegensatz, ja?
Genau, das fast, genau, Penner im Adlon ist eigentlich auch so, ja, da siehst du, also wir machen ja so Partymucke, so ein bisschen Ska zum Hüpfen und tralala und wir haben immer wieder so die Erfahrung, manchmal spielst du bei solchen sogenannten Corporate Events, also irgendeine Firmenfeier oder eine Messe oder was auch immer und durch irgendeinen Kontakt, ey, könnt ihr da ein bisschen spielen hier und da und da waren wir bei irgend so ein, es war kein Immobilien oder es war ein Hightech-Kongress oder weiß ich nicht, im Hotel, es war bei Interconti in West-Berlin, so. Ja klar, coole Aktion, geil, machen wir. Und da musste ich sogar drei Bühnen organisieren mit Singer-Songwriter. Und wir waren auf der einen und wie so oft bei so einem Kongress, da stehen die dann danach, wollen sie relaxen, stehen an der Bar in ihren Anzügen und wollen einfach eine gute Zeit haben und hören so ein bisschen so hin. Und wir haben da, genau, wie machen wir immer, wir spielen immer unsere Songs, egal wo. Ja? Und wir würden auch im Kanzleramt diese Songs spielen. Haben wir uns auch schon gemacht. Bundespresseball waren wir auch eingeladen. Mhm. Oder nicht Bundespresseball, Bundespressetag des Bundespresseamts. Da waren wir auch und haben im Prinzip dann, naja, Songs, die waren eher kritisch hinsichtlich der Bundesregierung, aber die Bundesregierung hat uns die Gage gezahlt, weil ja wahrscheinlich ja keiner hinhört, weil du singst oft. Aber dann immer wieder kommt es natürlich vor, dann kamen so drei Jungs von unserer Versicherung, sag mal, was hast du denn da gesungen? Das war ja super, der Text. Und das ist natürlich ein total schöner Moment, wenn Leute, wo du überhaupt nicht mit rechnest, die kommen dann danach zu dir und sagen, aber dieser Text da, dieser Song, der war ja eigentlich... Und du hast den hier gesungen, bist du verrückt? So, weil das ist ja voll hier gegen die Veranstaltung eigentlich so. Ja, hat auch keiner gemerkt, die zahlen uns sogar Geld dafür. Und das ist halt total witzig. Und deswegen Penner im Adlon ist halt auch so ein Song. Eigentlich ist es über sämtliche Typen, die du in Berlin antreffen kannst. Also ich weiß nicht, Nachthipster, Schmarotzer, Seiltänzer, da kommen so Schlagwörter ja in dem Text, so die ich einfach aneinandergereiht habe. Und der Aufhänger ist eigentlich auch, naja, Obdachlosigkeit ist da wieder so ein bisschen drin, Gentrification. Auch das Thema, dass du... immer weniger Musik machen darfst laut, weil jemand Zugezogenes sagt, hey, ich will hier neben dem SO36 wohnen, aber bitte, ich will Ruhe haben. Und das nervt ja den Berliner, das macht auch den Berliner aus. Das geht ja auf den Keks, nett gesagt. Dass die dann in den coolsten Bezirk ziehen wollen, aber dann da Ruhe haben wollen. Und dass ich sage, mein Nachbar sagt, das kommt im Song vor, mein Nachbar sagt, mach hier nicht so ein Tamtam. Und was sag ich? Ich fange gerade erst an. Du bist hier in Berlin, herzlich willkommen. Aber bitte, den Krach musst du auch mal aushalten. Und Penner im Adlon einfach sinnbildlich. Es wäre schön, wenn für einen Tag, das ist die Idee dahinter, metaphorisch gesehen, dass Penner, und ich zähle mich dann eher zu den Pennern, weil wir Rock'n'Roller sind oder so, ja. Penner im Adlon, wir wollen einen Tag mal ins Adlon. Und die immer im Adlon sind, die sollen mal ins Stadion, also Penner im Adlon, Adlige ins Stadion, der Adlige für die reiche Schicht, sagen wir mal, ja, sinnbildlich, dass die mal ins Stadion, weil im Stadion wird ja eher so mit Proletarian und Grölerei und so für den normalen Menschen so sinnbildlich. Und diese Line kam dann einfach so, Penner im Adlon, ein Adliger ins Stadion, immer wieder Liebe in der Tram, einfach Berlin.
Ja, jetzt sind es aber nicht nur gesellschaftliche Themen, die im Inland passieren oder beziehungsweise eigentlich doch, sondern du guckst ja auch, das passt ja auch ganz gut zu eurer Philosophie, auch über die Grenzen hinaus, aber wesentlich weiter als nach Spanien und Frankreich und Italien. Mit Havarie hast du noch ein wirklich brisantes Thema nochmal am Start.
Ja, jetzt um die Flüchtlingsthematik. Und also der ursprüngliche Auslöser war, dass ich tatsächlich also den Roman, super Roman empfehle, und der Roman heißt Havarie. Mir fällt leider jetzt nicht der Name an der Autorin ein. Und der Roman geht über ein Kreuzfahrtschiff und die verschiedenen Schichten des Kreuzfahrtschiffs von oben nach unten, also unten im Keller im Maschinenraum oder in der Wäscheabteilung arbeiten, also Billiglohnarbeiter, sehr oft aus den Philippinen beispielsweise, und die eigentlich nie das Tageslicht erblicken, und oben wird halt Champagner gesoffen. Also dieser Mikrokosmos-Kreuzfahrtschiff an sich, der mir nicht sehr sympathisch ist, ehrlich gesagt. Hab auch noch nie einen Fan, also nichts gegen jemanden, der jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff Fan machen will. Okay, soll er machen. Aber also ich glaube, ich werde das nie machen. Nicht, weil es teuer ist, sondern irgendwie, eigenartig ist, wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt. Wenn man diesen Roman liest, Havari, hast du den Autor gefunden?
Ja, ich habe parallel mal recherchiert. Es ist Merle Kröger.
Richtig.
Und der Roman ist erschienen tatsächlich im Mai, also während der Flüchtlingskrisenzeit.
Ja,
ne?
Ganz genau. Mhm. Also ein super
Im Mai 2015, dieses Jahr habe ich vergessen.
Genau. Und jetzt abgesehen, aber als ich dieses Buch gelesen hatte, hat es mich also sehr berührt natürlich, war super interessant gemacht auch. Und natürlich, die Thematik ist ja da immer. Und was da ist, wird verarbeitet, ob man will oder nicht, auch in Songs, das ist nun mal so. Und mir kam dieses Bild halt auf, also wir haben ja, ihr seht ja jeden Tag diese Schlauchboote im Fernsehen, die dann da entweder nach Lampedusa angeschwommen werden oder ankommen und so viel negative Polemik, so von wegen, als ob die alle Leute aus Spaß dann eine Schlauchboottour machen, was wirklich zum Kotzen ist, kann man nicht anders sagen, wenn es so besprochen wird. Und ich habe das dann zum Song, ich wollte einfach diesen Gegensatz zeigen, dieses Bild, du hast ein Kreuzfahrtschiff, was im Mittelmeer genau da rumfährt, mit den Menschen, die eine Kreuzfahrt machen und sich leisten können. Und dann kommt unten, und das passiert, es passiert in der Realität, unten sehen die plötzlich ein Flüchtlingsboot im Mittelmeer. Und das Kreuzfahrtschiff, ich glaube, die Seefahrtsregel heißt, also man muss ja Seenotrettung betreiben, aber ein Kreuzfahrtschiff muss wohl nicht die Flüchtlinge aufnehmen. Wäre auch ein bisschen heikel vielleicht, wenn man sich das mal so weiterdenkt, aber warum eigentlich nicht? Essen wäre genug da. Ja, auf dem Kreuzfahrt, aber kein Kreuzfahrtschiff-Gast will natürlich irgendwie die Flüchtlinge erbot haben, was sehr viel sagt. Aber das Kreuzfahrtschiff muss wohl in der Nähe bleiben, ein Kapitän kann nicht einfach abdrehen, ne? Der muss aber natürlich ein anderes Boot zur Hilfe holen und so lange in der Nähe des Flüchtlingsboots oder dieses Boots in der Havarie oder im Seenot bleiben, bis dann die Retter sozusagen kommen. Und einfach nur dieser Kontrast, dieses Schlauchboot, wo die Leute, wenn sie Glück haben, noch eine Flasche Wasser haben, wahrscheinlich mit Salzwasser, also nichts mehr haben zu essen, zu trinken und dieser Gegensatz, dieses Kreuzfahrtschiff, wo du fressen, kotzen, saufen kannst, bis du nicht mehr kannst. Dieser Gegensatz der Welten, und genau darum geht es ja eigentlich. Es sind zwei Welten und letztendlich bauen wir ja eine Mauer. Also das Mittelmeer ist ja eigentlich eine Mauer. Eigentlich soll ja da keiner durch, politisch gesehen. Und natürlich schaffen es manche, viele Leute sagen viel zu viele. Wir wissen alle, die Lösung ist nicht, dass hier alle nach Europa kommen. Es geht einfach faktisch ja nicht, aber man muss ja irgendwie bessere Lösungen schaffen. Ich habe da auch nicht die Antworten, aber ich habe einen Song dazu. Und der Song heißt halt Havari.
Ja. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass du für bestimmte Events auch mal Singer-Songwriter organisieren musstest. Also durftest. Durchaus auch durftest, Entschuldigung. Das heißt, du singst nicht nur selber und lässt dich einladen, sondern im Grunde lädst du auch Künstler, Künstlerinnen ein. Du hast ja auch ein Festival selber, was du organisierst in der Wabe, in der wir übrigens gerade sitzen.
Ja. Ja.
Erzähl doch mal, du hast als Vagabond Festival, das ist glaube ich jetzt schon die
13.
Die 13.
Ne? Genau. Wir haben es manchmal zweimal im Jahr gemacht, letztendlich machen wir es einmal im Jahr, immer so im Januar, Februar. Ja, das ist auch so eine Idee, die ist entstanden, ist genau das, was uns am Herzen liegt, also eigentlich allen Bandmitgliedern und so, aber natürlich von uns so initiiert, dass wir natürlich, wir sind viel in Italien und in Frankreich und so vernetzt, einfach auch freundschaftlich und Europa überhaupt. Und weil wir Musiker sind, lernen wir natürlich immer wieder Musiker kennen, weil es uns auch interessiert. Und dann sage ich, Mensch, das wäre doch einfach super. Wir wissen ja, wie schwer es ist, dass du als Band, die noch nicht jetzt Fame-Status hat, als Beispiel willst du in London mal auftreten. Oder in Rom, Paris, schlag mich tot. Also, wie machst du das? Eine Logistik mit Kosten verbunden. Das ist ja immer ein Minusgeschäft. Und da eigentlich die total banale Idee. Und wir kennen Musiker in London. Die haben in London ein Schlagzeug, eine Gitarre und einen Bass. Und wir haben hier im Proberaum ein Schlagzeug, Gitarre und einen Bass. Warum sollen wir nach London ein Schlagzeug mitschleppen? Wenn die eins da haben und es leihen. Und wenn die herkommt, leihen wir ihnen unser Schlagzeug. Als Beispiel, wenn die Location kein Schlagzeug hat. Mhm. Aber entscheidend ist ja das Publikum. Wenn dich in London keiner kennt, aber die Londoner Band kennt jemand und genauso für Berlin, sagst du, ist doch cool. Für uns ist es doch viel schöner, für unsere Fanbase, wenn wir jetzt hier jede Woche spielen, kommt ja keiner mehr. Ist ja Quatsch, weil wir nicht jede Woche dasselbe sehen. Und da war die Idee, naja, wir müssen ab und zu laden wir Gäste ein. Das bereichert uns, bereichert die Veranstaltung. Und da die Gäste denn so wie wir drauf sind, musikalische Vagabunden sind, nennen wir das Vagabond Festival. Das machen wir halt einmal im Jahr und dann laden wir immer so Singer-Songwriter, manchmal auch Bands, je nachdem, ne, wie es zu organisieren ist, dann ein und haben dann so einen wunderbaren Abend mit 3-4 Acts. Und die sind alle aus Europa oder auch nicht oder auch sonst woher, eigentlich egal, waren auch mal Venezuelaner da. Und mir ist dabei aber wichtig, dass es so ein bisschen die Diversität repräsentieren soll, dass vorzugsweise die jeweiligen Acts dann in ihrer eigenen Sprache singen.
Mhm.
Damit auch sprachlich diese Mischung abgebildet wird, weil, was hast du, 4 Bands aus Spanien, Italien, Frankreich und alle singen Englisch, ist jetzt nichts Schlechtes, aber ich finde halt toll, Es gibt so schöne Sprachen, so viele tolle Kulturen und wenn die Leute in ihrer eigenen Sprache dann was dabei zu beitragen und ich denke, das kommt auch immer super an bei den Leuten, weil es auch schöne Sprachen und schöne Musiken sind und es ist halt ein Format, man kann auch ein Festival nur mit englischen Bands aus England auf Englisch machen, aber es ist halt nicht unseres.
Ja, welche Sprachen sprichst denn du?
Also ich spreche erstmal, also ich kann Berliner, Berliner Dialekt, das ist also meine Muttersprache und so und dann ein bisschen Deutsch, ansonsten halt Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.
Ah ja, also die romanischen Sprachen einmal durch.
Genau. Mhm.
Kommen wir mal zum neuen Album, das steht jetzt an. Yeah. Du hast, genau, ihr habt gerade eine Crowdfunding-Kampagne am Laufen.
Genau, ja, schön, dass du es ansprichst, denn wir müssen ja bis zum 30. Juni läuft die noch. Also wir haben nicht mehr viele Tage, 20 Tage oder so läuft das noch. Ist ganz gut angegangen. Ist einfach, um den Rest zu finanzieren, weil die, die Musik machen oder ein Album produzieren, wissen ja, wie viel Kosten auf einen zukommen. Und natürlich haben wir selber viel investiert. Aber so die letzte Runde, da brauchen wir echt nochmal Unterstützung, weil fast alle Musiker in der Band Berufsmusiker sind. Und natürlich in den letzten 15 Monaten jetzt gar nichts verdienen konnten. Ja, nicht beruflich tätig sein können, trotz der Hilfen, die sie bekommen haben. Aber die können natürlich jetzt auch nichts investieren finanziell. Ist schon super genug, dass die alle ihre Kreativität und ihr Know-how musikalisches einbringen und mehr oder weniger bei der Produktion, also auch umsonst, also jetzt jedenfalls die von meiner Band, da sozusagen jetzt keine Gage für haben wollen und so weiter. Ja, also man, normal ist okay, du kannst sagen, die ganze Band investiert, ist nicht der Fall, geht nicht. Lieber würde ich der Band oder den Musikern sogar Gage auch fürs Recording zahlen, geht auch nicht und so weiter, da haben wir den Kompromiss gefunden. Aber alle Gastmusiker müssen natürlich bezahlt werden, wir haben unwahrscheinlich viele Gastmusiker diesmal dabei, was das Album sicherlich super bereichert musikalisch und die müssen natürlich alle bezahlt werden, Studio und, also... Jeder weiß, dass man da mit 6.000 nicht hinkommt. Du brauchst, wir sind im 7.000-Euro-Bereich und dann würden viele noch sagen, oh, das ist aber preiswert, wie ihr das gemacht habt, wenn du in diese super Studios gehst und mit guten Leuten zusammenarbeitest. Und das haben wir halt gemacht. Ja.
War das die erste Crowdfunding-Aktion?
Wir haben, ich bin ja auch Schlagzeuger in einer anderen Band von unserer Background-Sängerin, Sadi Danda, diese italienische Folk-Jazz-Band. Da haben wir mal ein Crowdfunding gemacht. Und es hat auch super geklappt vor 5 Jahren oder für ihr Album. Und davor hatte ich mal, also für meine EP damals, Curao, vor, was schon wieder ein paar Jahre, 2014 oder so, habe ich auch ein Crowdfunding gemacht, aber nicht offiziell. Also ich halt, habe ein Privat-Crowdfunding. Also ich habe einfach 10 Leute angehauen, von denen ich wusste, die haben Geld und sind Fans. Gib mir mal jeder 200 Euro, dann hatte ich auch 2000 Euro. Und die haben natürlich dann jeder 20 CDs einfach gekriegt. Die haben einfach 20 CDs vorher gekauft und fertig. Und ja. Wenn du so eine tollen Leute hast, ist eigentlich super, die als Privatmäzene sozusagen sagen, ja, mach mal, hier kommen jeder ein 100er, was soll's, ne? Und jetzt ist halt, habe ich es mal richtig gemacht, so über die Start Next-Seite, dass eben jeder einfach, letztendlich geht es ja darum, dass man das Album vorher kauft. Klar kann man es digital dann immer umsonst runterladen, das weiß ja jeder und wer kauft noch eine CD, aber trotzdem bei so richtigen Fans, wenn man noch was in der Hand hat, ob es ein Vinyl ist oder eine CD, ist ja trotzdem nett und du kannst eine Widmung draufschreiben, du kannst dir das hinstellen. Also ich bin ja noch so ein haptischer Mensch, klar, wir sind diese Generation, die noch CDs hat oder hatte. Und ich kaufe auch, wenn ich irgendwo bin und finde einen Künstler toll, nicht, weil ich die CD unbedingt haben muss, ich kann ja auch streamen, aber ich kaufe als symbolischen Akt, kaufe ich dann immer diese CD oder ein Vinyl, um dem Künstler zu sagen, ich fand's toll und ich, hier und jetzt kaufe ich das. Weil wir wissen alle, Streaming kann bei einem Konzert sein und du guckst danach, habe ich jetzt durch den tollen Abend, wo alle begeistert waren, haben die am nächsten Tag alle jetzt gestreamt, passiert nicht wirklich immer, ne? Und wenn du es kaufst, hast du gekauft und hast die Band mit 10 Euro gesponsert und ja. Das ist einfach viel direkter. Und das probieren wir halt jetzt, und du weißt ja, beim Crowdfunding sind natürlich viele Dankeschöns dabei, Rewards oder Gadgets, ein paar lustige Ideen, man kann diese Luftmatratze kaufen oder man zahlt so und so viel Geld und wir kommen rum und machen bei dir einen Abend oder wir kochen für den Sponsor, ja, den gibt es ein internationales Dinner, weil wir ja nun international sind, die Musiker sind ja Italiener, Holländer, Brasilianer und da gibt es auch derartiges Diner denn, ein super Fine Dining von der Band, mit der Band und wahrscheinlich ist da auch nicht auszuschließen, dass da die eine oder andere Note fällt denn mal, ne? Musikalischer Art, wenn man so ein Dinner macht. Und das ist auch eine Erfahrung, wer da Bock drauf hat, das ist einfach eine coole Sache, das hat man nicht jeden Tag. Und also, dass die Leute einfach mitmachen, so dass man die Leute, die zum Konzert kommt oder überhaupt die Band gut finden oder kennen, dass man die involviert und die in dem Prozess so ein bisschen mit da drin sind, das ist so die ideelle, weißt du ja, beim Crowdfunding, geht ja nicht nur darum und gleichzeitig halt helfen sie dir, das zu finanzieren und zu realisieren, ein Projekt. Ne?
Das verlinke ich natürlich in den Shownotes, dass die Leute ja, da nochmal die Möglichkeit super haben, jetzt noch ihren Beitrag zu leisten und genau, vielleicht eben
haut
die CD
rein, weil wir brauchen wirklich noch, wir brauchen noch ein bisschen, so die letzte Durststrecke noch rüber zu retten. Ne?
Worum geht's denn im neuen Album?
Ja, um dem neuen Album. Im neuen Album geht's um Berlin.
Ach.
Ist ja klar. Nein, da kommen halt viele Songs. Also viele Songs haben wir jetzt ja auch schon 2 Jahre so ein bisschen live ausprobiert, sind aber auch ein paar ganz neue, die noch keiner kennt. Ist so eine Mischung. Wir haben aber auch nochmal unsere Hitsingle Berlin Tango nochmal mit draufgehauen. Also es ist so eine bunte Mischung der letzten 2, 3, 4 Jahre, aber vor allem neue Songs, also die neue Single Tsunami am Wannsee ist drauf, klar. Also das Album hat nicht ein Thema, aber so eine Berlin-Affinität ist schon so ein roter Faden sicherlich. Aber eins ist sehr interessant zum Beispiel, weil du Vagabond-Festival ansprachst. Immer wieder hatte ich so überlegt, Mensch, da wäre cool, wenn man mal so einen Song hätte mit allen, die so mitgemacht haben. Und alle geht natürlich, sind ja mittlerweile so 50 Künstler, die hier waren oder so. In den Jahren, in den 7 Jahren oder noch länger oder 9 Jahre, wie wir jetzt schon machen, glaube ich. Ich habe einen Song geschrieben, der heißt Vagabondo. Also Vagabond auf Italienisch oder International, Vagabondo. Und da war die Idee, ja, dass wir mindestens 2, 3, 4 Sänger so ein Collab-Tune, so wie der Franzose sagt, ja, daraus machen, in mehreren Sprachen, mit mehreren Sängern. Und das Ding ist Hammer geworden. Das ist ja oft, ist wahrscheinlich jetzt die neue Single, das kann ich aber schon sagen. Die kommt dann im Juli, ist realistisch, dass sie jetzt rauskommt. Und da singt so die so ein paar von den tollsten Künstlern, die wir hatten beim Vagabond Festival dabei. Unter anderem Peppe Voltarelli, den kennst du, da erinnerst du dich sicherlich dran, der verrückte Italiener. Der singt damit die Strophe und Refrain. Also er singt dann, also es gibt verschiedene Sänger, mal auf Italienisch. Die Kinzica von Corrao und Zadina singt auch Italienisch damit auf eine Strophe. Alle singen zusammen den Refrain. Dann singt dieser Baldo Verdu, der war auch hier mit seiner verrückten Truppe, Tonto Malembo aus Venezuela, aus London, singt auf Spanisch. Ich habe jeweils die Texte geschrieben. Kinzica hat auch dann italienische Texte geschrieben. Also sie hat mitgearbeitet an den Songtexten. Und der Refrain ist halt ein Mischmasch in allen Sprachen, sehr, sehr witzig und ja, eine besonders schöne und gleichzeitig traurige Geschichte ist, dass eben einer der Sänger ist auch der Erikes von der Banda Bardot, der war auch hier und der ist ja in Italien eine Berühmtheit, kann man sagen, also ganz berühmte, verrückte Truppe und der ist leider dieses Jahr verstorben im Frühling, Winter, im Februar. Und war aber total schön, dass wir ihn vor 2 Jahren hatten wir ihn hier in der Wabe und da wurde er krank halt und hat sich noch ganz gut gehalten und gekämpft. Also unwahrscheinliche Persönlichkeit, ein ganz toller Mensch, den ich auch noch nicht lange persönlich kannte, sondern dadurch durch die Musik kennengelernt habe. Den habe ich dann auch gefragt. Für mich war der nun erstmal so, naja, kannst du den jetzt fragen? Der ist ja wirklich bekannt in Italien und so, ne? Und ich wusste, dass er ein Luxemburger eigentlich ist und deswegen ist perfekt Französisch und sehr viel Brassens und so hört und singt gerne. Also, und abgesehen von seiner eigenen Musik auf Italienisch. Also in Italien ist er immer, hat er immer gelebt, ja, eigentlich, und da bekannt geworden. Aber ich habe ja diese französische Strophe. Wer soll denn die singen? Ich dachte, das wäre ja geil, wenn das Erikes macht, ja. Und da habe ich einfach gefragt, sag mal, Erikes, kannst du dir vorstellen? Und wissend seine Mentalität kennend, er ist einfach der Vagabond. Ja, genau wie Peppe Voltarelli, sind genau die Typen, die sind genauso drauf. Der Peppe hat 300 Konzerte im Jahr auf der ganzen Welt. Der ist immer unterwegs. Und Erikes mit seiner Banda Bardot waren auch so eine Truppe, so eine Volktruppe, die überall hin und Attacke rein in VW-Bus und los. Und das passt einfach wie Faust aufs Auge. Und er sagt, aber Erikes, du müsstest dann auf Französisch singen. Oh, ist doch super, klar, geil, mach ich. Sofort, also sofort zugesagt, weil wir uns schon kannten, dann sagt er, ja, na klar, sowas ist doch wunderbar. Und wir haben jetzt seine Stimme halt auf unserem Song und auf dem Album und er kommt jetzt raus und aber er ist nicht mehr da. Ne? Das ist fürchterlich und schön zugleich. Also und da gucken wir mal. Und dann können wir sicherlich dann auch in Italien irgendwie ein bisschen promoten, dass die Leute sehen, Mensch, und wir kennen uns ja da alle, diese ganze italienische Musikszene da in der Toskana, die auch viele dann hier herkommen ins Vagabond Festival, wenn wir hinfahren und da ist eine riesen Community um diese Band herum und nicht nur und ja, das ist ein Song, also der liegt uns natürlich unwahrscheinlich am Herzen und den konnten wir auch eine Zeit lang nicht wirklich mixen, weil wir das einfach nicht, konnten wir nicht hören, also, also wir waren nur noch in so einem Videochat vorher mal im zu Weihnachten oder danach, ja, und dann ist er verstorben.
Wann kommt das Album?
Album ist, wie gesagt, eigentlich jetzt für den 1. Juli angesagt, weil Crowdfunding geht ja bis 30. Juni. Wir haben aber so gemacht, dass die Crowdfunder so ein VIP-Ding dabei haben, dass wir das also physisch erpressen lassen, dass es zuerst wirklich nur physisch rauskommt als CD und die Singles kommen ja digital nach und nach und dann, dass das digitale Album dann erst wahrscheinlich im September zur Record Release Party am 24. September in der Wabe, auf dieser Bühne, welches Zufall, rauskommt und da hauen wir das natürlich dann auch für alle digital und illegal zum Streamen und Downloaden und YouTube raus, dass dann das ganze Album also im September voll digital da ist, aber es wird vorher schon physisch released, erstmal an die Crowdfunder und alle, die auf Tour oder so dann kaufen, wo wir aufschlagen, ne? Weil wir im August eine Riesentournee planen, Berlin, Marrakesch.
Das finde ich auch ein spannendes Projekt, genau. Also ihr setzt euch dann alle zusammen in den Bus und fahrt los, oder?
Fast alle. Es können halt nicht alle mitkommen, weil in dem Bus sind nur 4 Plätze. Dann haben wir gelost und Spaß. Also das heißt, nicht alle können halt mitkommen wegen Ferien und tralala. Wir machen es ja nicht alle hauptberuflich. Aber wir fahren auf jeden Fall der harte Kern hier, diese Quartett, also Schlagzeuger, Saxophonist, Bassist und ich. Wir setzen uns in den VW-Bus Anfang August und fahren von Berlin Richtung Marrakesch. Wenn's, ja, ist ja noch das Meer dazwischen und wenn wir es nur bis Malaga schaffen, auch okay. Aber wir wollen einfach losziehen und dieses Abenteuer mal leben, auch so ein bisschen aus der Corona. Wir wussten ja, im August werden wir nicht viele, oder im Sommer werden wir nicht viele Gigs buchen können. Jetzt mussten wir Gigs absagen für August eigentlich, fast schwachsinnig. Wir hätten jetzt hier Gigs machen können, viele Sachen bestimmt. Aber es muss halt einfach mal eine Wahl treffen. Wir sagen, nee, jetzt machen wir das mal. Wir fahren jetzt los und wir dürfen ja wohl in die Länder rein. Und es ist ja Sommer und entspannt und spielen am Strand oder in irgendeiner Beachbar. Oder bei Leuten, also die jetzt zuhören, wir auf der Strecke Berlin, Frankfurt, Bourgogne, Marseille, sag ich mal, Montpellier, Barcelona, Valencia, Alicante und Malaga. Wer da irgendwo wohnt oder ein Mehrfamilienhaus hat mit Garten und Grill, bitte schnell sich melden bei Marc oder bei mir direkt bei kurau.berlin, www.kurau.berlin. Meldet euch bitte und sagt, wenn ihr die Gartenparty ausrichten wollt. Ihr habt eine Band, die da mehr oder weniger umsonst spielt, auf Spendenbasis. Wir wollen natürlich viele Spenden haben, damit wir die Benzin wieder, weil wenn wir nicht genug Spenden für Benzin reinbekommen bei diesem Abend, dann bleiben wir halt länger. Und das ist nicht immer sehr schön für die Leute, die uns da beherbergen müssen. Das heißt, der Kühlschrank muss aufgefüllt werden. Ja. Und also wir erwarten eigentlich nur eine freundschaftliche Organisation, Gartenparty. Wenn irgendjemand einen Garten hat in Marseille, soll es ja geben.
Ja, klingt gut.
Der sagt, hey, komm vorbei, wir sind sowieso da und wir spielen da und machen einen schönen Abend und lassen den Hut rumgehen und dann legen wir uns in den Garten und fahren morgens wieder weiter. Und das ist so die Idee.
Ja, schön.
Also verrückte Roadtour.
Also vagabundieren.
Ganz genau. Und immer wieder, geht immer wieder zu dem Punkt zurück, zu der Idee, ja. Das halt auch mal realisieren, sozusagen. Weil wir dachten, so können wir garantiert eine Tour machen. Eine Tour, wir wissen alle, wie schwer das ist, eine Tour zu mit Locations, wo keine Location weiß, ob sie überhaupt öffnen darf oder offen ist oder wie viele Zuschauer. Ist unplanbar, wissen wir ja, letztes Jahr, dieses Jahr unplanbar. Und Tournee ist eh schon unter normalen Bedingungen verrückt zu planen, musst du 6-7 Monate vorher planen. Und dich kennt denn keiner in Spanien oder Frankreich, wo willst du denn da spielen? Und so, wenn du auf der Straße spielst, kannst du immer machen.
Ja, wünsche ich viel Glück, gutes Wetter.
Ja, genau, relativ wahrscheinlich, sag ich mal. Ja. Ja.
Vielen Dank, Tom, ich glaube, wir haben es, ne? So im Groben. Gibt natürlich, wahrscheinlich gibt es noch ganz viel, gäbe es noch ganz viel zu erzählen, aber das machen wir dann vielleicht einfach beim nächsten Mal.
Ja.
Beim dritten Album oder
ganz genau.
Mit den Erfahrungen vom zweiten Album. Schön, dass wir die Gelegenheit hatten zu sprechen und ich wünsche dir viel Erfolg beim Crowdfunding, bei der Tournee und dann vor allem natürlich auch beim Record Release. Freue ich mich schon sehr drauf. Ja. Und ja, dann ab.
Ab durch in die den VW-Bus.
Genau.
Oder zum Wannsee.
Das ist doch die richtige Richtung, oder? Richtig. Erstmal über den Wannsee.
Fahren wir garantiert dran vorbei. Müssen wir, also auch schon symbolisch.
Genau.
Ja. Also nee, also wir freuen uns, wenn der ein oder andere mal hier raufklickt, was wir machen. Ihr habt den YouTube-Kanal Tom Kurau. Ihr habt die Website www.kurau.berlin. Ihr habt das Crowdfunding startnext.com. Kurau, neues Album. Also gibt es viel zu klicken und viel zu liken und zu sharen im alten Französisch und wir hoffen, dass der ein oder andere dazukommt zu unserer verrückten Community.
Ja, das wäre doch schön.
Und ich danke ganz herzlich für die Einladung und fürs Gespräch.
Ja, danke auch.
Jo, ciao.
Ja, das war sie, die 59. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts, diesmal mit Tom Baumann von der Berliner Band Kurau. Alle relevanten Links, so zum Beispiel zum Crowdfunding, das noch bis Ende Juni läuft, damit Kurau das zweite Album gut durchfinanziert bekommt, findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Marc Lipuna.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.